Wäre es nicht schön, wenn es sowas gäbe wie so einen Universalschlüssel, einen Generalschlüssel für den Umgang mit schwierigen Bibeltexten? Ein einfaches Prinzip, mit dem man Bibeltexte in richtig und falsch, in gut und böse einteilen könnte. So eine Faustregel, mit der man entscheiden kann beim Bibellesen, welche Texte man guten Gewissens annehmen kann und welche man guten Gewissens ablehnen kann. Herzlich willkommen zu Folge 4 in dieser Reihe über Bibelauslegung, Bibelkritik und Bibelschwurbel. Es geht darum, seriöse Bibelauslegung und unseriöses Bibelschwurbeln voneinander zu unterscheiden. Und dabei auch das ein oder andere zu lernen aus dem Seitenblick auf populistische Verschwörungstheorien, die uns ja in den vergangenen Jahren verstärkt begegnet sind und mit denen wir uns auch immer mehr beschäftigt haben. Heute geht es um ein Phänomen, das wir als Komplexitätsreduktion bezeichnen. Viele Verschwörungsmythen sind deshalb so populär und so verbreitet, weil sie eine sehr, sehr komplexe Welt auf sehr, sehr einfache Erklärungsformeln reduzieren. Und gerade in einer Welt, die unübersichtlicher wird, wo man sich unsicher fühlt und wo wir einerseits immer mehr Informationen haben, auch immer mehr Zugang zu Informationen, aber dadurch auch viele so diesen Eindruck haben, die Dinge geraten immer mehr außer Kontrolle, da suchen Menschen nach einfachen Erklärungen, nach einem Schlüssel oder so einer Art Weltformel, mit der man diese ganze verwirrende Wirklichkeit leicht und übersichtlich erklären kann. Einige davon sind zum Beispiel, die Juden sind an allem schuld. Oder, so war es auch in der Pandemiezeit, Frau Merkel möchte das deutsche Volk abschaffen. Oder Bill Gates hat den Coronavirus ursprünglich in die Welt gesetzt, um uns allen eine Impfung mit einem Microsoft-Chip in den Arm zu jagen. Oder wir werden von Aliens beherrscht oder von unbekannten Echsenwesen gesteuert. Einfache, wenn auch manchmal absurde Formeln und Theorien für sehr komplexe Zusammenhänge. Komplexitätsreduktion nennt man das. Und bei der Bibelauslegung geht es manchen Menschen ähnlich. Die Bibel ist ja an sich ein sehr komplexes Gebilde. Eigentlich ist es nicht nur ein Buch, sondern eine Sammlung von vielen sehr unterschiedlichen Büchern. Büchern, die aus verschiedenen Jahrhunderten stammen, von verschiedenen Autorinnen, in verschiedenen Sprachen geschrieben und in sehr unterschiedlichen literarischen Formen. Und deshalb ist vieles in der Bibel widersprüchlich, unverständlich, unklar, sperrig. Und deshalb gerät man beim Bibellesen auch immer wieder an Texte, bei denen man sich fragt, will ich das, was ich da lese, eigentlich für meinen Glauben annehmen und in meinen Glauben integrieren? Oder will ich es vielleicht aus guten Gründen ablehnen oder doch nicht glauben? Und auch das ist keine einfache, sondern eine sehr komplexe Frage. Denn woher weiß ich eigentlich, wann es richtig ist, das, was da steht, anzunehmen und wann es richtig ist, es für mich abzulehnen? Wäre es nicht schön, wenn es sowas gäbe wie so einen Universalschlüssel, einen Generalschlüssel für den Umgang mit schwierigen Bibeltexten? Ein einfaches Prinzip, mit dem man Bibeltexte in richtig und falsch, in gut und böse einteilen könnte. So eine Faustregel, mit der man entscheiden kann beim Bibellesen, welche Texte man guten Gewissens annehmen kann und welche man guten Gewissens ablehnen kann. Und ich möchte in dieser Folge der Reihe mal solche vermeintlichen Generalschlüssel vorstellen, mit denen Menschen versuchen, die komplexe Realität biblischer Texte auf eine einfache Formel herunterzubrechen. Zum Beispiel gibt es Leute, die schlagen vor, man könnte doch als Maßstab für die ganze Bibelauslegung die Liebe nehmen. Das klingt eigentlich sehr schön. Die Beatles haben es schon gesungen, all you need is love, love is all you need. Und auch Jesus hat ja immerhin die Liebe zu Gott und zum Nächsten als das höchste Gebot bezeichnet. Also könnte man doch bei der Bibelauslegung einfach sagen, alles was dem Maßstab der Nächstenliebe entspricht, das nehmen wir an. Und alles was dem Maßstab der Nächstenliebe nicht entspricht oder widerspricht, das lehnen wir ab. Probieren wir es mal aus. Wenden wir diesen Generalschlüssel der Nächstenliebe mal auf die Bibeltexte an, die uns jetzt in dieser Serie immer wieder begegnet sind, nämlich die Texte, in denen Jesus den Menschen mit der Hölle droht. Wenn wir da diesen Auslegungsschlüssel der Nächstenliebe anlegen, dann scheint es auf den ersten Blick ziemlich klar. Die Drohung mit der Hölle verträgt sich nicht mit dem Gebot der Nächstenliebe, also lehnen wir sie ab. Klingt eigentlich ganz schlüssig und einfach. Warum also taucht das Beispiel dann trotzdem hier in dieser Serie über Bibelschwurbel und Bibelkritik auf? Weil seriöse Bibelkritik und Bibelauslegung eben auch hier ganz anders funktioniert. Einen so einfachen, simplen Generalschlüssel, den man auf alle schwierigen Texte anlegen kann, gibt es leider oder glücklicherweise in der kritischen Bibelwissenschaft nicht, weil die Dinge eben komplexer und vielfältiger sind. Denken wir mal einen Moment diesen Gedanken zu Ende. Für uns scheinen sich also die Drohung mit der Hölle und das Gebot der Nächstenliebe gegenseitig auszuschließen. Da stellt sich aber dann als nächstes die Frage, warum finden wir denn beides bei Jesus? Hat der diesen Widerspruch nicht bemerkt? Und wenn man so ein bisschen in die Literatur schaut, dann findet man drei mögliche Strategien, drei mögliche Antworten auf diese Frage. Die erste Antwort wäre, weil beides sich widerspricht, kann beides nicht von Jesus stammen. Also kann nicht beides von Jesus stammen, sondern nur eins davon. Also die Drohung mit der Hölle ist unhistorisch. Sie wurde Jesus erst später von den Evangelisten untergeschoben. Oder vielleicht von Paulus, der Jesus ja ohnehin so oft missverstanden haben soll. Und manche Theologen in der Vergangenheit sind diesen Weg gegangen. Klassisch war da die liberale Theologie im 19. Jahrhundert. Die haben einfach das so erklärt. Nächstenliebe, das trauen wir Jesus zu. Drohung mit der Hölle, sowas hat Jesus bestimmt nicht gesagt. Eine einfache Lösung. Komplexitätsreduktion. Und man findet sie heute genauso wie im 19. Jahrhundert. Eine zweite Möglichkeit wäre die, Jesus hat zwar beides gesagt, aber ihm ist der Widerspruch dazwischen noch nicht aufgefallen. Und auch bei Paulus finden wir ja beides, Nächstenliebe und trotzdem ewige Verdammnis. Der Widerspruch scheint den beiden nicht aufgefallen zu sein. Mögliche Erklärung, vielleicht hat Jesus die Drohung mit der Hölle in Momenten von besonders hoher emotionaler Anspannung gesagt. Da sind vielleicht mal so die Pferde mit ihm durchgegangen, aber die Nächstenliebe, das war so der Grundton, seine eigentliche Grundhaltung. Also kann man so die Grundhaltung gegen den momentanen Wutausbruch ausspielen. Andere würden es ein bisschen, sagen wir mal, sachlicher oder seriöser versuchen. Sie würden sagen, Jesus und Paulus haben den Widerspruch deshalb nicht bemerkt, weil sie beide eben noch so sehr von ihrem antiken jüdischen kulturellen Kontext geprägt waren, von ihrem jüdischen Denken. Die Drohung mit der Hölle ist sozusagen kultureller Restbestand, kultureller Kontext. Aber das Gebot der Nächstenliebe ist das, was eigentlich authentisch ist, was das Neue ist, was das Besondere ist. Also wir haben sozusagen den kulturellen Kontext, der ist zu vernachlässigen, und die Nächstenliebe ist das eigentlich Authentische. Manche meinen das auch heute, wenn sie sagen, man soll die Bibel immer in ihrem kulturellen Kontext lesen. Das ist ja an sich eine wichtige und richtige Aussage. Ja, aber manche, das kann ja einmal bedeuten, ich muss den kulturellen Kontext kennen, um Jesus und Paulus besser zu verstehen. So kann man das denken. Man muss es in seinem kulturellen Kontext sehen. Andere benutzen es aber anders. Sie sagen nämlich, man muss das in seinem kulturellen Kontext lesen. Bedeutet, da, wo Jesus und Paulus sozusagen noch an ihrem kulturellen Kontext kleben, da muss man sie nicht so ernst nehmen. Da kann man diese Aussagen mit der Hölle dem kulturellen Kontext zuschreiben und dann eben auch in diesem Kontext belassen. Und deswegen muss man sie nicht hineinholen in die heutige Zeit, in den heutigen Glauben. Und bei diesem Lösungsansatz sind wir dann wieder bei der jetzt schon bekannten Alternative zwischen annehmen und ablehnen. Ja, denn diese Erklärung durch den kulturellen Hintergrund ist ja nicht eine Auslegung der Texte so. Jesus und Paulus haben das gar nicht so gemeint, sondern es ist auch hier wieder ein Grund für ihre Ablehnung. Jesus und Paulus haben sich selbst widersprochen, ohne es zu merken. Warum? Weil sie Kinder ihres kulturellen Kontextes waren. Ihnen selbst war das noch nicht bewusst, Aber aus heutiger Perspektive erkennen wir diesen Widerspruch und wir entscheiden uns dann für die Nächstenliebe und gegen die Hölle. Einfache Erklärung, Komplexitätsreduktion. Eine dritte Erklärung wäre aber vielleicht die folgende. Vielleicht hat Jesus ja ein etwas anderes, vielleicht ein komplexeres Verständnis von dem, was Nächstenliebe bedeutet. Vielleicht hat Jesus ja mit Nächstenliebe etwas anderes gemeint, als das, was wir uns landläufig darunter vorstellen. Vielleicht ist für ihn die Drohung mit der Hölle ja gar nicht inkompatibel, gar kein Widerspruch zu dem, was er unter Nächstenliebe versteht. Ja, ohne Zweifel, für uns aus heutiger Perspektive gibt es zwischen beiden eine Spannung. Kann man auch nicht so einfach wegerklären. Aber vielleicht, und das ist das Wesen von Komplexität, vielleicht ist das ja eine Spannung, die man aushalten muss, weil die Realität und auch das, was Jesus sagen möchte, vielleicht komplexer ist, als wir es uns denken. Wenn wir sagen, Nächstenliebe und Hölle, das passt nicht zusammen, dann liegt das Problem vielleicht darin, dass wir unser modernes Verständnis von Nächstenliebe zugrunde legen. Oder eben das Liebesverständnis von den Beatles oder von anderen Menschen, die mit dem Begriff Liebe heute hantieren. Wenn wir seriös und kritisch herangehen wollen, müssen wir uns aber fragen, was haben denn Jesus und Paulus unter Liebe verstanden? Haben die tatsächlich Nächstenliebe missverstanden? Oder haben wir vielleicht missverstanden, was Jesus und Paulus mit Nächstenliebe meinen? Kritische Bibelwissenschaft tut das Letztere. Sie geht nicht einfach mit einem fertigen, modernen Konzept von Nächstenliebe an die neutestamentlichen Texte ran und streicht dann alles, was diesem modernen Konzept nicht entspricht. Sondern sie versucht zunächst einmal herauszufinden, was denn das Neue Testament selbst mit Nächstenliebe versteht. Wie das frühe Judentum über Nächstenliebe dachte. Und das Ergebnis kann man dann auch hier zum Beispiel wieder in den gängigen Bibellexika oder auf bibelwissenschaft.de im Lexikon nachschlagen. Kritische Bibelwissenschaft nimmt wahr, dass da eine Spannung bleibt zwischen dem, was wir unter Nächstenliebe verstehen und dem, was Jesus offensichtlich darunter versteht. Zwischen unserem Gefühl, dass Nächstenliebe und Höllendrohung nicht zueinander passen und der Textbeobachtung, dass beides bei Jesus eigentlich ganz gut zueinander passt. Kritische Bibelauslegung lernt, mit dieser Spannung zu leben und sie nicht einfach durch eine unterkomplexe Erklärung aufzulösen. Ein schönes Fremdwort dafür ist Ambiguitätstoleranz. Ich kann damit leben, dass da Dinge nicht so ganz zueinander passen, aber offensichtlich in der Bibel doch zusammengehören. Man kann also das Gebot der Nächstenliebe tatsächlich, wenn man will, als einen Schlüssel verwenden, um die Aussagen Jesu mit der Hölle abzulehnen und aus seiner Bibel zu streichen. Aber wenn man das tut, dann sollte man so ehrlich sein und zugeben, dieser Universalschlüssel führt auch hier wieder nicht zu einer besseren Bibelauslegung. Er führt auch nicht zu einer neuen Bibelauslegung, zu einer alternativen Bibelauslegung. Es ist kein anderes Bibelverständnis, sondern es ist wieder auch hier wieder eine Hilfe oder eine Begründung, um Bibeltexte abzulehnen, die nicht in das eigene Weltbild passen. Man kann aber stattdessen auch genauer hinsehen und fragen, was Jesus denn mit Nächstenliebe meint und wie er sie lebt. Dann könnte ein solches differenzierteres, vielleicht auch komplexeres Verständnis vielleicht auch zu einer Annahme seiner Aussagen über die Hölle führen. Wenn auch zu einer reflektierten und differenzierten Annahme. Ich habe das mehrfach schon in dieser Serie gesagt, beides, Ablehnung und Annahme von Bibeltexten, sind seriöse Alternativen, die man respektieren sollte. Aber Geschwurbel wäre es, wenn man behauptet, die Aussagen von Jesus würden irgendwie eine neue oder eine andere Bedeutung erhalten, wenn man sie durch diese Brille der Nächstenliebe betrachtet. Das tun sie nicht. Es bleibt am Ende bei der Entscheidung zwischen Ablehnen und Annehmen. Und damit komme ich zu einem zweiten Generalschlüssel, der oft angewendet wird, wenn es um Bibelauslegung oder um sperrige Bibeltexte geht. Und auch das ist einer, der versucht, die Komplexität der Bibel zu reduzieren auf eine Formel. Es handelt sich dabei um ein vermeintliches Luther-Zitat, das Luther aber so nie gesagt hat und das er vor allem auch nicht so gemeint hat, wie es verwendet wird. Man muss, so heißt es dann oft, immer darauf schauen, beim Bibelauslegen, was Christum treibet. Und weil das ein bisschen altes Deutsch ist, wird es dann oft noch übersetzt und erklärt. Zum Beispiel so, man muss bei jeder Aussage der Bibel erstmal darauf schauen, ob sie zu Jesus passt oder nicht. Wenn sie also zu Jesus passt, dann kann man sie akzeptieren und annehmen. Wenn sie nicht zu Jesus passt, dann muss man sie ablehnen. Und in den meisten Fällen wird dann noch hinzugefügt, dass diese alte Faustregel von Martin Luther stammen soll. Nun klingt das, wie auch schon in der letzten Folge, auf den ersten Blick sehr vernünftig, sehr plausibel und auch sehr angenehm. Erstens ist es ja immer gut, Jesus als Maßstab zu nehmen, und zweitens kann es ja nicht so falsch sein, wenn man sich dabei auch noch auf Martin Luther berufen kann. Warum birgt diese Formel also dennoch die Gefahr, zum Bibelschwurbeln missbraucht zu werden? Der Berliner Theologe Christoph Markschies hat in einem Artikel aus dem Lutherjahr 2017 darauf hingewiesen, dass dieses Luther-Zitat in den allermeisten Fällen nicht nur falsch zitiert wird, sondern auch zu Unrecht verwendet wird. Er erzählt zum Beispiel davon, dass einer seiner Kollegen gleich das ganze Alte Testament aus der christlichen Bibel entfernen wollte und sich dabei ausgerechnet auf diese Formel berufen hat. Und Markschies nennt das zwar nicht direkt Bibelschwurbeln, aber er benutzt doch ungewöhnlich scharfe Worte für diese Art der Bibelauslegung. Er spricht von der Sünde des Hochmuts der Theologen. Und dann fährt er noch etwas galanter fort und sagt, mir scheint die Berufung auf Luther in dieser Argumentation nicht unproblematisch. Also wenn ein Professor sagt, nicht unproblematisch, dann heißt das schon so viel wie, das ist ziemlich fragwürdig. Und man muss dann fragen, wo ist eigentlich das Problem? Es sind eigentlich drei Probleme, die ich kurz erklären will. Erstens hat Luther diese berühmte Formel, was Christum treibet, tatsächlich so nie gesagt. Man findet dieses Zitat nicht in seinen Schriften. Zweitens hat er das, was damit, wofür diese Formel oft gebraucht wird, auch nicht gemeint mit dem, was er gesagt hat. Und drittens, selbst wenn man mit dieser Faustregel, was Christum treibet, sperrige Texte aus der Bibel entfernt, dann muss man sich auch hier wieder klar werden, dass man eben damit nicht Bibeltexte auslegt oder erklärt, sondern wieder Gründe liefert, warum man sie ablehnt. Aber ich fange nochmal an bei dem allerersten. Das erste Problem, die Formel, was Christum treibet, stammt, auch wenn es viele überrascht, tatsächlich nicht von Martin Luther. Egal wie oft sie zitiert wird, sie findet sich so nicht in seinen Schriften. Es gibt allerdings eine Formulierung, die dem sehr nahe kommt und die sehr ähnlich ist, aber ist dann doch ein wichtiger Unterschied. Damit sind wir schon beim zweiten Problem, denn da, wo Luther sie verwendet, will er eigentlich auch etwas ganz anderes sagen. Es geht nämlich da gar nicht um Bibelauslegung, sondern um eine andere Frage. Worum geht's also? Luther begründet in den Einführungen zu seiner deutschen Bibelübersetzung, warum er den Jakobusbrief und den Judasbrief in der Anordnung der biblischen Bücher ans Ende des Neuen Testaments sortiert hat. Man müsste nämlich, so Luther, die biblischen Bücher nach ihrem Inhalt anordnen. Zuerst kommen die sogenannten rechtschaffenen Bücher, wie Luther sie nennt. Also, das sind die Bücher, die Christum treiben. Da haben wir so ein bisschen ein ähnliches Zitat. Gemeint ist damit die Bücher, die von Jesus erzählen und lehren. Also die Bücher, die sein Leben enthalten, die von seinem Sterben und von seiner Auferstehung handeln. Und am Ende des Neuen Testaments kommen dann bei Luther die Bücher, die nicht Christum treiben, also die nicht von Jesus erzählen, sondern zum Beispiel davon, wie wir als Christen leben sollen. Das ist dann im Jakobusbrief und im Judasbrief der Fall. Da stehen zwar viele wichtige Dinge drin, die Luther auch alle nicht ablehnen würde, aber sie lehren eben nichts über das Leben und Sterben Jesu für uns. Sie treiben also Christum nicht, sie erzählen nicht von ihm. Und in dem berühmten Zitat schreibt Luther jetzt Folgendes: Daran muss man alle Bücher der Bibel prüfen, Zitat, wenn man sieht, ob sie Christum treiben oder nicht. Daran muss man alle Bücher prüfen, wenn man sieht, ob sie Christum treiben oder nicht. Es geht also bei diesem Zitat nicht um Bibelauslegung, also wie verstehe ich das, was da drin steht, sondern um die Frage, was macht eigentlich ein Buch so wichtig, dass es in die Bibel gehört? Es geht um die Aufnahme in den Kanon und daran muss man Bücher prüfen, ob sie von Jesus erzählen oder nicht. Wenn sie nicht von Jesus erzählen, kommen sie bei Luther eher an das Ende der Bibel, weiter unten. Was Luther aber nie in den Sinn gekommen wäre, wäre einzelne Teile des Neuen Testaments oder einzelne Sätze aus der Bibel deswegen abzulehnen, weil sie nicht das lehren, was Christum treibet. Das hat er ja auch nie gesagt. Und vollends schwurbelig wird es dann, wenn man dieses Kriterium, was Christum treibet, dann anwendet auf Worte, die Jesus selbst gesagt hat oder Aussagen, die von Jesus stammen. Und man dann sagt, das, was Jesus hier sagt, treibet Christum nicht. Und man merkt, dahinter steckt eine ganz andere Idee, nämlich nicht die Frage, was hat denn Jesus wirklich gesagt, sondern mein Bild von dem, was eigentlich die Botschaft Jesu sein sollte. Wir haben uns ja in dieser Serie immer wieder ein Fallbeispiel angeschaut, das Fallbeispiel über die Hölle. Also die Drohungen, wo Jesus den Menschen mit der Hölle droht. Sperrige Aussagen, unbequeme Aussagen. Und viele Ausleger lehnen diese Aussagen deshalb ab, weil sie nicht zu dem passen, was Christum treibet, ihrer Meinung nach. Aber auch hier gilt, kritische Bibelwissenschaft arbeitet anders. Was zu Jesus passt oder nicht, das kann man nicht einfach anhand des eigenen Jesusbilds voraussetzen. Also was nicht zu meinem Jesusbild passt, sondern man muss es ja erstmal anhand der Worte von Jesus herausarbeiten. Und zwar sind das die Worte, die wir im Neuen Testament finden. Erst aus dem, was Jesus sagt und lehrt, kann man ein Bild entwickeln, was zu Jesus passt und was nicht. Das heißt, wenn man genauer hinschaut, was hinter diesem Universalschlüssel steckt, was Christum treibet, ist ja gerade nicht die Frage nach dem, was Jesus gesagt hat, sondern eigentlich streiche ich Jesus Worte dann aus der Bibel, wenn sie zu meinem Bild von Jesus nicht passen. Das ist die Faustregel. Ich übernehme das nicht, weil es nicht zu meinem Bild von Jesus passt. Und das ist dann meistens ein Bild von Jesus, bei dem die unbequemen Seiten und die unpassenden Worte vorher schon herausgefiltert worden sind. Und dieses selbst entworfene Idealbild legt man dann an die Bibel, und sagt, okay, für mich zählt jetzt nur das, was diesem Jesusbild entspricht, was zu meinem Jesusbild passt, was Christum treibet. Christoph Marchis beschreibt diese Art der Bibelübersetzung so. Er sagt, unter der Hand verkehrt man das alte Prinzip sola scriptura, also allein die Schrift, in ein neues Prinzip, nämlich sola parte scripturae, also allein ein Teil der Schrift. Und er meint nämlich genau der Teil, der zu meiner Theologie passt. Marchis schreibt dann weiter, gerade die Teile, die wir an den Rand drängen oder abwerten, weil sie eben nicht in unsere Theologie hineinpassen, das sind doch die Teile der Bibel, die wir dringend brauchen, weil sie uns korrigieren. Nur die Bibel in ihrer Gesamtheit ist die Bibel der Christenheit und die Bibel, die uns mit unseren Einseitigkeiten kritisch in Frage stellen kann. Was Christum treibet, eignet sich also ebenso wenig wie das Prinzip der Nächstenliebe als Generalschlüssel für die Bibelauslegung, mit dem man zwischen gültigen und ungültigen Teilen der Bibel unterscheiden kann. Die wichtigsten und zentralsten Teile der Bibel sind, da würde ich Luther recht geben, es sind die, die von Jesus erzählen. Also die, die Christum treiben. Soweit hat Luther recht. Und darin ist sich eigentlich auch die kritische Bibelwissenschaft einig. Aber mit einem falsch zitierten Lutherwort, das Luther zudem auch noch ganz anders gemeint hat, gegen Bibeltexte vorzugehen, die meiner Meinung nach nicht zu Jesus passen, und das dann auch noch dann, wenn die Texte von Jesus selbst gesprochen werden, das wäre dann nicht kritische Bibelauslegung, sondern Bibelgeschwurbel. Und zuletzt noch zu einem dritten Generalschlüssel der Bibelauslegung. Auch dabei geht es wieder um Komplexitätsreduktion. Und dieser Generalschlüssel ist ein uraltes Motiv, das Motiv der Judenfeindlichkeit. Wenn man auf das große, weite Feld der Verschwörungsmythen schaut, dann ist dieses Motiv sowas wie die Mutter aller Verschwörungstheorien. Das ist, gehört zu den ältesten, nachhaltigsten Motiven. Und es ist uns auch in den vergangenen Jahren, gerade während der Corona-Pandemie, immer wieder neu, in ganz neuer und frischer Form begegnet. Nämlich die Behauptung, dass die Juden schuld sind an allem Schlechten in der Welt. Das ist eine Theorie mit einer sehr langen Geschichte, die schon in der Antike anfängt, die sich dann durch das Mittelalter hindurchzieht, die im 20. Jahrhundert zur Ermordung von 6 Millionen Juden geführt hat und die auch jetzt in den letzten Jahren wieder fröhliche Urstände gefeiert hat. Schon im Mittelalter hat man den Juden immer wieder vorgeworfen, dass sie gezielt Brunnen vergiften, um Krankheiten und Epidemien zu verbreiten. Und in der Zeit der Corona-Pandemie wurde tatsächlich den Juden auch wieder vorgeworfen, dass sie den Coronavirus in die Welt gesetzt haben. Also der Brunnenvergiftungsvorwurf in neuem Gewand. Ein anderer alter Vorwurf gegen Juden ist, dass sie kleine Kinder entführen von Christen, um deren Blut zu trinken oder deren Blut für religiöse Zeremonien zu verwenden. Und tatsächlich hat man eine ganz ähnliche Meldung bei dem veganen Koch Attila Hildmann in seinem Telegram-Kanal gefunden. Er bezeichnet den jüdischen Milliardär George Soros als Kinderfresser. Und die Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung, hat er als das zionistische Regime unter Kanzlerin Merkel bezeichnet. Dieses Regime, so die Theorie, wurde von den Zionisten bewusst gelenkt und verfolgt das Ziel, unser Deutschland ausbluten zu lassen. Und man merkt an der Rhetorik, dass hier diese alte Idee des Kindermordes und der Verwendung von Kinderblut wieder aufgegriffen wird. Xavier Naidoo, tragischerweise, hat in einem viralen Video ganz am Anfang der Pandemiezeit angedeutet, dass diese ganze Corona-Krise nur vorgetäuscht wurde, um die Aufdeckung eines weltweiten von Juden gesteuerten Netzwerks zu vertuschen. Ein Netzwerk, in dem Kinder entführt werden und aus ihrem Blut Adrenochrom hergestellt wird, um daraus Verjüngungsmittel für die Elite herzustellen. Auch da haben wir den alten Vorwurf des Ritualmordes an Kindern wieder in neuem Gewand. Seit dem 20. Jahrhundert ist in der Bewegung des Antisemitismus vor allem der Vorwurf verbreitet, dass ein Geheimbund jüdischer Verschwörer die Weltherrschaft an sich reißen will. Da gibt es die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Die sind sowas wie die Bibel der antijüdischen Verschwörungstheorien. Und tatsächlich auch bei Attila Hildmann taucht dieser Vorwurf wieder auf. Juden wie George Soros, aber auch Henry Kissinger seien in Wirklichkeit keine Menschen, Zitat, sondern eine fremde Spezies. Aber, so Hildmann, sie steuern die Welt. Kanzlerin Merkel, andere europäische Staatschef nannte er ihre Regierungsschergen. Und tatsächlich auch Adolf Hitler sei im Vergleich zu Angela Merkel noch ein Segen gewesen. Wie kommen solche verschwurbelten und zutiefst kriminellen Ideen her? Leider gehen sie auf eine ganz lange Geschichte verschwurbelter Bibelauslegung zurück, die ebenfalls von der Antike bis in unsere heutige Zeit hineinreicht. Und dahinter steckt die alte Idee, dass schon bei Jesus die Juden immer die Bösen waren. Vor allem die Pharisäer, die sich gegen Jesus gestellt haben. Und die Theorie, dass Jesus eigentlich in die Welt kam, um die Welt zu befreien, nicht etwa von der Sünde, wie man traditionell immer dachte, sondern aus der Umklammerung eines böswilligen, gnadenlosen, unterdrückerischen, gesetzlichen und auch ausgrenzenden Judentums. Damit eng verbunden ist die Idee, dass Jesus kam, um die Welt vom Alten Testament, von der jüdischen Bibel zu befreien. Jesus, so hat es eins der populärsten Jesusbücher des 19. Jahrhunderts formuliert, trat auf als ein Zerstörer des Judentums. Franz Alt, ein prominenter Fernsehjournalist in den 80er und 90er Jahren, hat ein Jesusbuch verfasst, das es immerhin auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat, Jesus, der erste neue Mann. Und darin schreibt er, dass der patriarchalische Richtergott des Alten Testaments nichts zu tun habe mit dem mütterlich liebenden Abba, von dem Jesus redet. Leider, sagt Franz Alt, haben die Christen diese Botschaft nicht verstanden. Zitat: Das Christentum ist bisher nie wirklich aus dem Schatten des Judentums herausgetreten. Das ist seine Schuld und das ist seine Tragik. Diese alte antijüdische Haltung, die in Jesus den Überwinder des Judentums sieht, den Befreier vom Alten Testament, ist leider bis in unsere Gegenwart hinein unter Christen sehr verbreitet. Und für viele Christen ist sie so ein Universalschlüssel, mit dem sie gute Bibeltexte von bösen Bibeltexten unterscheiden. Die Grundidee ist dabei einfach eigentlich sehr schlicht. Genau wie bei den anderen beiden Auslegungsschlüsseln haben wir sozusagen eine Formel, mit der wir Bibeltexte beurteilen. Und die geht ungefähr so. Das Alte Testament vermittelt uns ein altes, falsches, überholtes Bild von Gott. Der Gott des Alten Testamentes ist ein böser, rachsüchtiger, zorniger und strafender Gott. Eben der Gott der Juden. Und der Gott mancher Christen bis heute. Der Christen, die Jesus noch nicht wirklich verstanden haben. Das Alte Testament ist engstirnig, gesetzlich, es ist streng, es besteht hauptsächlich aus Geboten und Verboten. Gnade gibt es eigentlich noch nicht so wirklich im Alten Testament. Und wenn, dann nur für einige wenige. Und vor allem gibt es Gnade nur für die Juden und nicht für den Rest der Welt. Aber die Juden müssen natürlich, um ihren Gott gnädig zu stimmen, immer gehorsam sein, viele, viele Gesetze halten, viele gute Werke tun und sich so den Himmel verdienen. Und deshalb gilt das Judentum in vielen christlichen Bibelauslegungen als gesetzlich, als streng, als unfrei. Und gleichzeitig gilt es als eine Gruppe, die sich ängstlich abgrenzt gegenüber allem, was fremd ist. Gegenüber Nichtjuden, gegenüber Römern, gegenüber Samaritern, gegenüber Kranken, gegenüber Frauen, gegenüber Zöllnern. Also eigentlich gibt es kaum jemand, gegen den sich Juden nicht abgrenzen. Vor diesem Hintergrund tritt jetzt Jesus auf und bei ihm ist alles anders. Jesus tritt auf, um die Menschheit aus den Fängen dieses bösen Gottes und des gesetzlichen Judentums zu befreien. Jesus pfeift auf das Alte Testament, er ersetzt es durch ein neues. Und in diesem Neuen Testament gibt es jetzt keine Gesetze mehr, keine Gebote mehr, sondern nur noch die Gnade. Und um das auch wirklich deutlich zu machen und uns zu zeigen, was Gnade ist, durchbricht Jesus regelmäßig alle Gebote, erklärt sich für ungültig, er heilt am Sabbat, er redet mit Frauen, er berührt die Kranken, er isst mit Sündern. Wo das Judentum und das Alte Testament nur das Gesetz von Lohn und von Strafe kennen, da gibt es bei Jesus nur Gnade. Wo Juden und das Alte Testament ängstlich die anderen ausgrenzen, lädt Jesus alle ein, egal welchen Glaubens, welcher Nationalität, welchen Geschlechts sie sind, egal ob sie gesund oder krank sind, egal ob sie rein oder unrein sind. Nur die Juden und die Pharisäer und die Reichen, die mag er dann doch nicht so. Also Jesus ist ein bisschen sowas wie ein Attila Hildmann oder ein Xavier Nadu seiner Zeit. Er bringt die Freiheit für alle, indem er sie befreit aus den Fängen der bösen und dunklen jüdischen Eliten. Und was noch besser ist, weil Jesus sich so souverän über seine Bibel, also das Alte Testament, hinweggesetzt hat, deshalb können wir das heute auch tun. Und das ist jetzt wichtig für die Bibelauslegung. Also, wir müssen lernen zu denken wie Jesus und mutig über unsere Bibel hinausgehen. Wir müssen die Bibel progressiv lesen. Also so wie Jesus das Alte Testament abgelehnt und kritisiert hat, so können und müssen wir heute auch Jesus und Paulus kritisieren und ablehnen, da wo sie nicht in unser Glaubensbild passen. Denn sie waren ja schließlich auch noch Juden. Also ganz frei vom bösen Einfluss des Judentums waren auch Jesus und Paulus nicht. Sie waren eben Kinder ihres kulturellen Kontextes. Natürlich, das betonen solche Ausleger, richten sich solche verschwurbelten Bibelauslegungen nicht gegen Juden als solche, also auch nicht gegen Juden heute, sondern immer nur gegen die Juden damals, mit denen Jesus zu tun hatte. Also in der Übertragung auf heute, in den Predigten oder Bibelauslegungen, werden die Pharisäer und die Juden von damals dann meistens umgemünzt in heutige aktuelle Gegner und Feindbilder. Also die Pharisäer stehen dann zum Beispiel für scheinheiliges Christentum, für gesetzliche Enge in Gemeinden, für ängstliche Ausgrenzung in der Kirche. Die Juden aus dem Neuen Testament stehen für die mächtigen und reichen Eliten in unserer Gesellschaft. Die Juden werden also, und das ist eine Beobachtung, die man immer wieder in der Antisemitismusforschung macht, die Juden werden als Stereotyp verwendet, um sie gegen heutige Gegner zu wenden, die eigentlich gar keine Juden sind. Aber schuld sind natürlich immer die Juden und das Alte Testament. Also überall da, wo Christen engstirnig, gesetzlich, ausgrenzend und unfrei sind, da liegt es am Ende letztlich darin, dass sie sich noch nicht freigeschwommen haben vom Alten Testament und vom Judentum. Dass sie das Judentum noch nicht so klar überwunden haben wie Jesus. Wie wir es eben bei Franz Alt gehört haben, der größte Fehler, die größte Tragik des Christentums war, dass es noch nicht aus dem Schatten des Judentums herausgetreten ist. Schuld sind am Ende immer die Juden. Jetzt reicht meine Zeit im Rahmen dieses Vortrags leider nicht aus, um auf alle diese Fragen im Einzelnen einzugehen. Ich habe an anderen Stellen im Internet, auch hier in diesem Kanal, schon ausführliche Vorträge gehalten über die jüdische Welt zur Zeit Jesu, auch über all diese antijüdischen Vorurteile von Christen. Und ich lade euch gerne ein, in all diese Videos reinzuschauen. Ein paar werden demnächst auch noch neu erscheinen. An dieser Stelle möchte ich nur das eine Fallbeispiel wieder aufgreifen, das uns jetzt schon die ganze Zeit beschäftigt, nämlich die Frage nach dem, was Jesus über die Hölle gesagt hat. Schon wenn man sich diese wenigen Worte Jesu über die Hölle anschaut, merkt man ja, wie falsch und verschwurbelt dieser ganze antijüdische Ansatz ist. Das Neue Testament gegen das Alte Testament auszuspielen oder Jesus gegen das Judentum oder den zornigen Gott gegen den gnädigen Gott. Viele Christen würden ja gerne die Drohung mit der Hölle auf den zornigen und strafenden Gott des Alten Testaments schieben. Und dann behaupten sie, dass es bei Jesus diesen zornigen Gott gar nicht gibt und auch die Strafe nicht. Aber wenn man einfach mal den Faktencheck durchführt, dann merkt man ja, es ist genau umgekehrt. Im Alten Testament gibt es nirgendwo die Rede von der Hölle oder die Drohung mit der Hölle. Und im Neuen Testament ist es ausgerechnet Jesus, bei dem sich diese Drohung besonders oft und besonders ausführlich findet. Und Jesus ist sich dabei auch noch völlig einig mit seinen jüdischen Zeitgenossen, mit den jüdischen Lehrern seiner Zeit. Steht also nicht im Gegensatz zum Judentum, sondern er sagt genau das, was Juden damals glauben und auch predigen. Und schon bei diesem einfachen Beispiel funktioniert also diese ganze Aufteilung nicht in Good Cop und Bad Cop. Dort der alttestamentliche Gott, hier der neutestamentliche Gott, dort Strafe, hier Gnade, dort Zorn, hier Liebe, dort Gesetz, hier Freiheit. Man könnte das noch an vielen anderen Beispielen durchspielen und mal den Faktencheck machen, aber dann würde der Vortrag definitiv zu lang. Deshalb hier nur ein kurzer genereller Tipp. Wenn jemand in seiner Bibelauslegung mit diesem Motiv spielt, mit dem Gegensatz zwischen Alten und Neuen Testament, dann ist die Chance sehr hoch, dass da geschwurbelt wird. Und zwar gleich doppelt. Zum einen wird meistens etwas Falsches über das Alte Testament und das Judentum behauptet und man braucht dann einen Blick in die jüdischen Quellen, um das mal zu checken. Zum zweiten wird aber auch oft etwas Falsches über Jesus behauptet und man sieht, dass Jesus gar nicht so anders ist als das, was Juden zu seiner Zeit sagen. Ich nenne mal ein paar Beispiele, die ich nicht ausführlich erklären kann. Wenn sie euch interessieren, schaut in die Videos und andere Materialien rein. Wir stellen euch auch ein paar Links hier unter dem Video. Also, kurze Übersicht. Du weißt, dass du es mit einer geschwurbelten Bibelauslegung zu tun hast. Wenn dir jemand sagt, Juden hätten einen Bogen um das Land der Samaritaner gemacht. Wenn dir jemand sagt, Juden hätten sich nicht mit Nichtjuden an einen Tisch setzen dürfen oder hätten nicht ihr Haus betreten dürfen. Wenn dir jemand sagt, Frauen hätten im Judentum keine Rechte gehabt, aber bei Jesus wären Frauen und Männer absolut gleichberechtigt gewesen. Wenn dir jemand sagt, Aussätzige wären im Judentum aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden, man hätte sie nicht berühren dürfen. Sie hätten in aussätzigen Kolonien außerhalb der Städte leben müssen. Wenn dir jemand sagt, Der alte Bund würde im Neuen Testament beendet oder aufgehoben. Oder wenn dir jemand erzählt, Nichtjuden wären im Tempel von Jerusalem von der Teilnahme am Gottesdienst ausgeschlossen worden. Wenn dir jemand sagt, Gott hätte in der Apostelgeschichte die biblischen Gebote aufgehoben. Ich lade dich ein, immer dann, wenn du sowas hörst, den Faktencheck zu machen. Am besten immer dann, wenn du merkst, hier wird etwas Negatives über Juden gesagt, um Jesus positiv darzustellen. Dafür musst du natürlich dein Altes Testament auch gut kennen. Und du musst auch mal bereit sein, in authentische, antike jüdische Quellen hineinzuschauen. Die kann man alle frei im Internet finden. Und ich lade dich auch ein, immer da den Faktencheck zu machen, wenn gesagt wird, dass im Neuen Testament das Alte Testament aufgehoben oder für ungültig erklärt wird. Sei es ganz grundsätzlich oder auch in Teilen. Am besten machst du diesen Faktencheck auch nicht nur anhand von meinen Vorträgen und Büchern, die ich gerne empfehle, sondern zum Beispiel auch in allgemein gültigen Lexika. Ich verweise wieder auf bibelwissenschaft.de. Da kannst du zum Beispiel unter den Stichwörtern Gesetz, Bund, Samariter, Tempel, all die Sachen nachlesen, über die ich gerade geredet habe. Am Ende lade ich dich aber auch hier wieder ein, bei der schon benannten Alternative zwischen Bibeltexte auslegen und Bibeltexte ablehnen zu verweilen. Denn dieser Generalschlüssel eines Gegensatzes zwischen Jesus und dem Judentum führt ja auch hier wieder nicht dazu, dass wir Bibeltexte neu oder anders verstehen, sondern er führt auch hier wieder nur dazu, dass wir bestimmte Bibeltexte ablehnen. Zum Beispiel dann, wenn sie aus dem Alten Testament stammen oder wenn sie uns zu jüdisch sind. Oder wenn sie zu dem jüdischen Kontext gehören, in dem Jesus und Paulus noch verhaftet sind, wie manche sagen. Die kritische Bibelwissenschaft jedenfalls ist sich heute mit nur ganz wenigen Ausnahmen eigentlich einig, dass Jesus als ein gesetzestreuer Jude gelebt hat. Dass er weder die Gebote des Alten Testaments gebrochen hat, noch sie für ungültig erklärt hat. Noch das Alte Testament für beendet oder überwunden erklärt hat. Noch, dass er dem Gottesbild des Alten Testaments ein anderes Gottesbild entgegensetzte. Jesus war kein judenfeindlicher Freiheitskämpfer oder Querdenker à la Attila Hildmann oder Xavier Naidoo. Und deshalb sollten wir auch nicht versuchen, ihn zu einem zu machen. Insgesamt ist also auch das Klischee vom judenfeindlichen Jesus oder von der Überwindung des Alten Testaments ein unzureichender Generalschlüssel, der vor allem ein Ziel verfolgt, nämlich Komplexität zu reduzieren. Einen einfachen Erklärungsschlüssel zu liefern, mit dem man zwischen guten Bibeltexten, die man annehmen kann, und bösen Bibeltexten, die man ablehnen möchte, zu unterscheiden. Egal also, ob man jetzt die Nächstenliebe oder besser die eigene Vorstellung von Nächstenliebe oder ob man diesen Slogan, was Christum treibet, wahrscheinlich besser übersetzt mit was zu meinem Bild von Jesus passt, oder ob man diesen Gegensatz zwischen Altem Testament und Jesus verwendet als Generalschlüssel. In allen drei Fällen geht es, wenn man genau hinschaut, wieder nicht darum, Bibeltexte besser auszulegen oder besser zu verstehen, sondern alle drei dieser Auslegungsschlüssel sind eigentlich Strategien, um bestimmte Bibeltexte abzulehnen. Wer solche Strategien dann aber doch als Bibelauslegung bezeichnet und behauptet, sie würden zu einem besseren Verständnis solcher Bibeltexte beitragen, der befindet sich meiner Meinung nach wieder nicht im Bereich seriöser Bibelkritik oder seriöser Bibelauslegung, sondern im Bereich des Bibelschwurbelns. Das war Teil 4 in unserer Reihe. Wenn euch der Video gefallen hat, lade ich dazu ein, dass ihr den Kanal abonniert oder dieses Video liked. Und ich lade euch auch herzlich ein, dass ihr in der Folge 5 noch dabei seid, nächste Woche. Da geht es um Gaslichter in der Bibelauslegung. Man müsse nämlich, so Luther, Ups, wo haben wir das Zitat? Wieder falsch. Ach, sowas. So, jetzt bin ich aber raus. Jetzt gehe ich noch mal ein Minütchen zurück, weil die letzte Minute hat mir auch nicht gefallen.